Ja, guten Morgen, liebe Gemeindefamilie. Woche 12 des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie. Und auch wenn manche von uns denken, ach, im Grunde genommen ist die Situation doch gar nicht so schlimm, können wir uns weiterhin nicht als Gemeinde treffen, so wie wir das in den letzten 27 Jahren gemacht haben. Wir treffen uns nicht mehr seit dem 21. März. Oder zumindest war das der Tag, an dem der Lockdown begann. Ihr Lieben, unabhängig wie jeder von uns darüber denkt, über diese Situation, müssen wir doch zugeben, dass diese Situation immer noch sehr gewöhnungsbedürftig ist. Viele von euch sind weiterhin im Homeoffice. Ihr habt euch damit arrangiert. Wir haben das vorhin auch schon im Zeugnis gehört. Wir dürfen uns wieder untereinander treffen, aber bitte nur zwei Parteien gleichzeitig. Unsere Kinder können wieder in die Schule gehen. Ob sie sich so freuen, weiß ich nicht. Sie können wieder in die Schule gehen, aber auch da ist die Situation nicht normal. Und unsere Gottesdienste sind weiter eingeschränkt. Und zwar sind wir limitiert, also wenn wir Gottesdienstbesucher hätten, sind wir limitiert auf 60 Minuten. Aber wir haben uns arrangiert und ich denke, wir als Gemeindefamilie sind auch dankbar für die Dinge, die wir jetzt noch haben, für die Dinge, die wir tun können, für die Gottesdienste, für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, die Bibelstunden, die Gebetskreise, all diese Dinge. Aber egal, wie man es dreht und wendet, an dieser Situation ist nichts normal. Und genau das hatte mich dazu gebracht, in meinen letzten Predigten einmal über das Thema der Endzeit nachzudenken. Und ihr Lieben, das war ohnehin mal dran. Denn es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich denke, wir tun das viel zu wenig. Vielleicht deswegen, weil wir mit unserem täglichen Allerlei so beschäftigt sind, mit unserem Leben. Vor dem Hintergrund dieser Mini-Predigtserie über die Endzeit hatten wir uns zunächst die Frage gestellt, leben wir eigentlich in der Endzeit? Und ich kann das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, das hatten wir sehr ausführlich in den letzten beiden Predigten besprochen, aber wir sind zu der klaren Feststellung gekommen, ja, wir leben in der Endzeit. Gut, und dann als nächstes hatten wir uns die Frage gestellt, wie wir denn mit Blick auf die Endzeit, wie wir denn in der Endzeit leben können und sollen. Antworten auf diese Frage hatten wir in 1. Thessalonicher 4 gefunden. Die gibt uns Paulus in den ersten 12 Versen. Ich zeige euch nochmal die Folie, die wir damals verwendet hatten. Genau, ich zeige sie euch nur kurz, auch darauf gehe ich nicht näher ein, aber ihr seht, die Punkte, die wir hier herausgefiltert haben, die wir in diesem Text gefunden haben. Und im Grunde genommen könnte man sagen, dass Paulus die Thessalonicher und letztendlich auch uns einfach nur dazu auffordert, ganz normal weiterzuleben. So in der Nachfolge weiterzumachen, wie wir das ohnehin schon tun, aber eben mit Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und genau mit dieser Wahrheit sollen wir uns immer wieder ermutigen. Ich lese euch einmal vor, was Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4. Also wir sind heute relativ häufig in den Thessalonicher Briefen, aber ihr Lieben, ich kann euch sagen, heute Morgen werden wir uns viele Bibelstellen anschauen. Nur mal als Vorwarnung an euch, aber ich werde euch diese Bibelstellen auch hier in den Folien zeigen, sodass ihr sie nicht alle aufschlagen müsst. Ich werde genau sagen, wann es wichtig ist, wann ihr Bibelstellen aufschlagen solltet. Gut, erstmal 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Hier sagt Paulus, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Das ist übrigens das eine Vorkommnis, wo dieses Wort Entrückung tatsächlich in Gottes Wort zu finden ist. zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und jetzt Vers 18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir sollen uns mit der Wahrheit der Entrückung, mit der Wahrheit der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus für seine Gemeinde entrücken. Und ich finde diesen Gedanken so wichtig, wenn wir sagen, ja, wir leben in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit, das heißt, der Herr kommt wieder, wir wissen nur nicht genau wann. Und das sagt er sogar selber. Und er ermutigt mit seinen eigenen Worten seine Jünger kurz vor seinem Tod am Kreuz. Johannes Kapitel 14, Vers 3, ich lese nur einen Teil des Verses, wo der Herr sagt, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er sagt, so komme ich wieder. Genau das ist seine Wiederkunft hier aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus. Er wird wiederkommen. Und in Titus 2, und auch das finde ich ganz wichtig, bezeichnet Paulus die Wiederkunft als unsere glückselige Hoffnung. Hast du diese glückselige Hoffnung, weil du zum Herrn gehörst, weil du sein Kind bist? Denn diese glückselige Hoffnung ist wirklich nur dann glückselig, wenn wir wissen, dass wir zum Herrn gehören und wenn wir wissen, dass wir vor dieser schrecklichen Zeit, vor der Trübsalzeit, tatsächlich bewahrt werden. Und genau darum wird es mir heute gehen. Um die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Wir leben in Erwartung seiner Wiederkehr und werden bewahrt vor dem Zorn. Aber bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich noch von einer kleinen Begebenheit erzählen. Und zwar habe ich diese Geschichte vor einigen Jahren gehört. Es ist das Zeugnis eines American Airline Piloten mit Namen Steve Scheibner. Ihr seht ihn hier auf der linken Seite. Ich hoffe, das ist auf euren Bildschirmen genauso wie hier bei mir. Auf der linken Seite, das ist Steve Scheibner. Das ist eine Dokumentation, die heißt In My Seat. Man kann sie auf YouTube finden. Sie wurde von Bob Jones University produziert. Das ist die Universität, wo auch früher unsere Teams herkamen, die wir hier in der Gemeinde hatten. Aber auch Titus und Jessica sind zu dieser Schule gegangen. Steve hatte sich am 10. September 2001 für den American Airlines Flug Nummer 11 am 11. September eingetragen. Also er hat so ein System, in dem er sich für Flüge eintragen muss. Ja, und er muss sich da also in eine Liste eintragen und dann geht es nach Seniorität, nach Rang oder wie auch immer, falls noch ein anderer Pilot, auch von American Airlines, sich dafür eintragen würde. Und genau das ist in diesem Fall passiert. Er wurde von einem anderen Piloten ganz überraschend ersetzt. Und er erzählt das in diesem Video, in dieser Dokumentation, dass es da nur ein 30-Minuten-Fenster gibt, in der ein anderer sozusagen sich vor ihn setzen kann. Und genau das ist geschehen. Und ihr Lieben, wenn ihr mal überlegt, dieser Flug, American Airlines Flug Nummer 11, war genau das Flugzeug, das Terroristen in das World Trade Center in New York gelenkt haben, am 11. September 2001. Und so wurde Steve von Gott bewahrt, auf wunderbare Weise, und durch Tom ersetzt, durch Tom. Es war Gottes Wille, dass es so geschieht, und Steve ist sich sehr klar darüber. Und er sagt in diesem Interview, in dieser Dokumentation, im Original sagt er, I live on borrowed time. Ich lebe mit geliehener Zeit. Er weiß, dass seine Zeit geliehen ist, weil er sollte eigentlich in diesem Flugzeug sitzen und der Pilot sein und nicht Tom. Aber es war Gottes souveräner Wille, dass es so kommt. Und so sieht er es genauso. Durch Gottes Bewahrung, die er erfahren hat, hat er dieses starke Verständnis, dass er mit geliehener Zeit lebt. Und am Ende dieses Interviews, dieser Dokumentation, kommt dann eine klare Erklärung des Evangeliums. Denn Steve ist ein Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus. Und so sehen wir einfach, wie hier eine Rettungsaktion Gottes dazu geführt hat, dass dieser Mann versteht, dass er mit geliehener Zeit lebt. Denn Gott hat ihn wunderbar gerettet. So macht Gott das manchmal. Und genauso wie Steve Scheibner leben auch wir, lebst du und ich mit geliehener Zeit in dieser Endzeit, jetzt. Und die Frage ist natürlich, wie werden wir diese Zeit nutzen? Die Zeit, die uns verbleibt. Das primäre Ziel meiner letzten Predigten war es, die Hoffnung zu betonen, die damit verbunden ist, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Aber ihr Lieben, die Botschaft der Hoffnung wird dadurch sogar noch verstärkt, wenn wir verstehen, wovor wir eigentlich bewahrt wurden. Und genau darum geht es mir, um den Tag des Herrn. Wenn es um den Tag des Herrn geht, möchte ich zwei Dinge, zwei Aspekte ganz besonders hervorheben. Das eine hatten wir eben schon gesehen, nämlich die Tatsache, dass die Entrückung eine spektakuläre Rettungsaktion Gottes ist. Eine Rettungsaktion von Gottes Kindern, von uns. Und der zweite Aspekt ist, dass ein richtiges Verständnis des Tages des Herrn meiner Meinung nach das beste Argument, das beste theologische Argument für die Position der Entrückung vor der Trübsal ist. Wenn wir den Tag des Herrn wirklich verstehen, werden wir verstehen, dass die Gemeinde nicht in der Trübsal sein wird. Kommen wir aber jetzt zu meinem ersten Punkt. Wie müssen wir uns den Tag des Herrn vorstellen? Und jetzt beginnen wir so langsam mit den vielen Bibelstellen. Der Tag des Herrn wird im Alten Testament auch als jener Tag bezeichnet. Er bezieht sich auf Gottes spezielles Eingreifen in den Lauf der Geschichte, um seine Feinde zu richten. Die erste Stelle, die ich lesen möchte, ist Jesaja 10, Abvers 20. An jenem Tag, wie gesagt, an jenem Tag gemeint ist der Tag des Herrn, wird es geschehen. Da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israel, stützen in Treue. Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken Herrn. Das ist die nationale Umkehr nach dem Gericht über Gottes Feinde und über Israel. Die Bedeutung des Tages des Herrn kann man schon aus den Tagen des Herrn erkennen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Ja, es gab auch bereits vorher schon in der Vergangenheit, in der Geschichte Israels, sogenannte Tage des Herrn. Und das werde ich euch auch gleich zeigen. An diesen Tagen hat Gott seine Macht demonstriert, indem er mehrere Völker gebraucht hat, um andere Völker zu richten, insbesondere Israel. Er hat zum Beispiel Assyrien benutzt, um das Nordreich von Israel zu richten. Später dann Juda durch Babylon. Dann durch Babylon hat Gott Ägypten und seine Verbündeten gerichtet, in Jeremia 46 zum Beispiel oder Ezekiel 30. Und Babylon wiederum hat er durch die Meder und Perser gerichtet, sieht man in Jesaja 13. Im Zusammenhang mit all diesen Gerichten spricht Gottes Wort vom Tag des Herrn. Und jetzt eine weitere Stelle, und das sind eben diese vielen Bibelstellen. Ihr entscheidet selbst, ob ihr die aufschlagen wollt. Ich habe sie hier, wie gesagt, alle abgebildet, sodass ihr euch die Referenz auch einfach, die Bibelstelle einfach notieren könnt. Also Jesaja 13, ab Vers 1. Ich lese Vers 1, Vers 6 und Vers 9. Hier heißt es in Vers 1, Ausspruch über Babel, gemeint ist Babylon, den Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Vers 6, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zorn. Also hier ganz klar ein Ausspruch gegen Babel, und der wird als Tag des Herrn bezeichnet, als Tag des Gerichts. Wir sehen also, dass in diesen vergangenen Tagen des Herrn Gott Menschen und Kriege gebrauchte, um seinen souveränen Plan auszuführen. Den Juden also im Alten Testament war völlig klar, dass der Tag des Herrn eine Zeit von Gottes Gericht über seine Feinde durch Völker, Armeen und mit Waffen ist. Und das müssen wir auch für uns verstehen, um den Tag des Herrn einfach besser verstehen zu können. Wie gesagt, da ging es um diese vergangenen Tage des Herrn, die Tage des Gerichts. Wie ist es also jetzt mit dem zukünftigen, dem endzeitlichen Tag des Herrn, um den es uns ja heute geht? Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Bibelstellen, die zeigen, dass es sich dabei um ein Gericht handelt, das bisher noch nie dagewesen ist. Einfach vom Ausmaß, vom Charakter, von der Art und Weise, wie wir darüber lesen. Obadja 1, Vers 15. Wann hast du zuletzt Obadja gelesen? Heute Morgen werden wir einen Vers aus Obadja lesen. Vielleicht kommt Johannes ja zu dem Propheten Obadja in seiner Predigtserie. Also hier nur ein Vers, Vers 15 in Kapitel 1. Denn er ist nahe der Tag des Herrn, Achtung, für alle Völker. Oder auch Jesaja 34, die Verse 1 und 2 und dann Vers 8. Tretet heran, ihr Nationen, also auch wieder alle Völker, um zu hören, und ihr Völkerschaften, hört aufmerksam zu. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Denn der Herr hat einen Zorn auf alle Nationen und sein Grimm richtet sich auf ihr ganzes Heer. Er hat ihnen an ihnen den Bann vollstreckt, sie zur Schlachtung dahingegeben. Und dann Vers 8. Denn ein Tag der Rache hat der Herr, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Hier sehen wir das Ausmaß dieses zukünftigen Tags des Herrn. Alle Völker werden gerichtet werden. Es ist primär eine Zeit des Gerichts, aber interessanterweise nicht nur. Es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt. Tatsächlich wird nämlich der Tag des Herrn auch an ein paar Stellen, an einzelnen Stellen, als eine Zeit der Umkehr und des himmlischen Segens für Israel beschrieben. Und jetzt kommen ganz viele Bibelstellen in Joel. Davon hatte Johannes ja in seiner letzten Predigt auch gesprochen. Kapitel 1, Vers 15. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn, und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Dann Kapitel 2, Vers 11. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar, und wer kann ihn ertragen? Also ganz klar hier dieses Bild des Tages des Herrn als eine Zeit des Gerichts. Aber dann wird es interessant. Kapitel 2, Vers 12. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir, mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und Weinen und mit Klagen. Dann Vers 18 in Kapitel 2. Und der Herr eiferte für sein Land und er hatte, Achtung, Mitleid mit seinem Volk. Und dann zwei Kapitel weiter in Kapitel 4, Vers 18. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und Hügel überfließen von Milch. Das sind Segnungen hier. Und alle Bäche Judas werden strömen voll Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Also ganz klar Segen im Zusammenhang mit der Prophetie über den Tag des Herrn. Israel ist also offenbar auf der Erde während dieser Zeit, in der Gott seinen Zorn über die Welt ausgießt. Aber Israel kehrt am Ende zu Gott zurück. Und sie werden ihn als ihren Herrn anerkennen. Das hat mir gesehen in Joel 4, Vers 17. Und dann folgen Segnungen und Friede und Gottes Gegenwart für Israel. Und wie bringen wir das jetzt überein, diese beiden Aspekte? Was ist es denn jetzt? Ist der Tag des Herrn jetzt Gericht oder ist er Segnung? Und ich denke, ihr habt es euch schon denken können, denn ich habe eben schon darauf hingewiesen, es ist im Prinzip beides. Natürlich, dieses Thema des Gerichts wird sehr, sehr stark betont, aber Es gibt sozusagen unterschwellig auch schon die Ankündigung von Segnungen und von nationaler Wiederkehr, Rückkehr Israels. Und dann möchte ich euch mal ein Zitat vorlesen, nochmal wieder von Dwight Pentecost aus dem Buch Bibel und Zukunft, das wir im TTZ benutzen. Somit schlussfolgert man, dass der Tag des Herrn jener lange Zeitraum ist, der mit dem göttlichen Handeln an Israel nach der Entrückung zu Beginn der Trübsalzeit anfängt und sich über die Wiederkunft und das tausendjährige Zeitalter bis zur Erschaffung der neuen Himmel und der neuen Erde nach dem tausendjährigen Reich erstreckt. Und damit ihr euch das gut grafisch einprägen könnt, habe ich euch diese Grafik nochmal wieder mitgebracht. Also ihr seht hier, der Tag des Herrn ist eine ganz lange Zeitphase. Beginnend nach der Entrückung, er geht über die gesamte Trübsalzeit, das ist die Zeit des Gerichts, in das tausendjährige Reich hinein bis zur Ewigkeit, bis zum letztendlichen Segen für Israel. Also so könnt ihr euch das gerne einprägen und über den Tag des Herrn, über die Zeit des Tag des Herrn denken. Gericht, vor allem Gericht, aber eben auch Segen, insbesondere eben für das Volk Israel. Gut, schauen wir uns noch weitere Bibelstellen an. Der Tag des Herrn in Gottes Wort. Einfach damit wir den Tag des Herrn noch ein wenig besser verstehen. Und schauen uns einfach hier die wichtigsten Bibelstellen dazu an. Ich beginne nochmal wieder mit Jesaja 13, hat mir vorhin auch schon mal Teile daraus gelesen. Vers 6, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Dann Jesaja 13, Vers 9. Siehe, denn der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, also die gesamte Erde. Und ihre Sünder wird er vor ihnen austilgen. Dann Ezekiel 30, Vers 3. Denn nahe ist der, und hört einfach mal drauf, wie er beschrieben wird hier. Es wird so deutlich, braucht es wie gesagt nicht aufzuschlagen. Denn nahe ist der Tag des Herrn. Ja, nahe ist der Tag des Herrn, ein Tag des Gewölks. Gerichtszeit der Nationen wird er sein. Dann nochmal wieder ein paar Joel-Stellen. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. 2 Vers 1, blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Joel 3 Vers 11, und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Joel 3, Vers 4, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Ihr merkt, sowas hat es noch nicht gegeben, so eine Art von Gericht, über die man sagen kann, das ist der große Tag, dieser furchtbare Tag des Herrn. Und dann weiter, Amos 5, Vers 20. Wird so nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm eigen. Nochmal Obadja, um es uns in Erinnerung zu rufen, denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan, dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Noch ein kleiner Prophet, Zephania 1, Vers 8. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimms des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn Vernichtung, ja, Entsetzen wird er wirken bei allen Bewohnern des Landes. Jetzt wieder speziell auf Israel zugeschnitten. Und dann im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, Vers 20. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Das ist natürlich ein Zitat aus Joel 3. Interessanterweise wird hier vom herrlichen Tag des Herrn gesprochen. Am Ende von Joel 2 findet die nationale Umkehr Israels statt. Danach kommt dann hier die in Apostelgeschichte 2 zitierte Bibelstelle. Die steht also unmittelbar im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn vor dem tausendjährigen Reich. Und deswegen wird sie auch als herrlich bezeichnet hier. Dann 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Natürlich wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht, denn wir wissen ja nicht, wann die Entrückung stattfinden wird. Und danach kommt ja der Tag des Herrn. Wir wissen nicht, wann die Entrückung stattfindet. Deswegen kommt der Tag des Herrn auch wie ein Dieb in der Nacht. 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Oh, hier steht 20, ich meine 2. Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lässt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also es war die Situation der Thessalonicher, die dachten, weil sie eben in Verfolgung sind, in einer Verfolgungssituation oder Bedrängnissituation, dass der Tag des Herrn vielleicht schon gekommen wäre. Aber Paulus macht ganz klar, nein, dieser Tag des Herrn ist noch nicht gekommen. Und jetzt noch eine sehr interessante Bibelstelle im Zusammenhang, nämlich 2. Petrus 3, Vers 10, und dann sind wir mit diesen vielen Bibelstellen auch fertig. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Also hier nochmal, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigen Geräuschen vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Wann wird das der Fall sein? Wann ist das? Das ist kurz bevor das neue Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde kommen werden. Halten wir also fest, wir finden den Tag des Herrn im gesamten Wort Gottes, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und es handelt sich dabei um einen ganz bestimmten zukünftigen Zeitraum. Ich hatte Ihnen gezeigt, diesen langen Zeitraum, in dem Gott die gesamte Welt und die gesamte Menschheit richten wird. Aber dann am Ende steht eben auch Segen. Gut, und dann kommen wir zu meinem dritten Punkt, und das ist natürlich die Frage, die uns ganz besonders interessiert. Wie sieht es mit uns aus? Wie bezieht sich dieser Tag des Herrn auf uns, auf die Gemeinde? Was bedeutet er für uns? Also wie gesagt, eben hatte ich euch mehrfach gesagt, schlagt die Bibelstellen nicht unbedingt auf, notiert sie euch. Diese Stellen, die jetzt kommen, nämlich 1. Thessalonicher 4 und 5, die sollt ihr euch bitte angucken. Das ist wichtig. Zunächst 1. Thessalonicher 4, am Ende die Verse 17 und 18 und dann gleich die ersten beiden Verse von 1. Thessalonicher 5. Und jetzt achtet mal bitte auf den chronologischen Ablauf, den sieht man hier also so deutlich wie kaum irgendwo anders. In Vers 17 spricht Paulus ganz eindeutig von der Entrückung. Wenn er sagt, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Und dann Kapitel 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ihr wisst, die Kapiteleinteilungen sind später erst hinzugefügt worden. Es ist ein Text, ein Gedankengang, erst die Entrückung und sofort danach der Tag des Herrn. Hier sieht man es so deutlich wie kaum irgendwo anders. Erst die Entrückung, dann der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist die Zeit von Gottes Gericht über die Menschheit. Aber Gottes Wort zeigt uns eben auch ganz klar, dass Gott seine Kinder, das heißt uns, vor seinem Zorn bewahren wird. Ihr Lieben, dafür ist der Herr Jesus Christus doch gestorben, damit wir nicht ins Gericht kommen. Ihr wisst vielleicht, manche Gläubige sehen das anders. Aber ich gebe euch jetzt mal drei Belegtexte, die ich ganz wichtig finde im Zusammenhang, die das sehr, sehr deutlich zeigen, dass wir vor dem Zorn Gottes bewahrt bleiben. Wir sind weiter in 1. Thessalonicher, diesmal Kapitel 1, Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also hier spricht Paulus über die Errettung der Thessalonicher. Achtung, und dann Vers 10. Und wahren Gott dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Jesus wird uns erretten vor dem kommenden Zorn. Was für ein Zorn? Natürlich der Zorn Gottes im Tag des Herrn. Dann 1. Thessalonicher 5, nochmal. Die Bibelstelle, die wir eben schon uns angeschaut hatten. Oder vorhin schon angeschaut hatten. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Also auch hier nochmal ganz klar. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Wir werden den Zorn Gottes nicht erleben. Und dann nochmal aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus selbst. Oh, ich habe vergessen, hier die Bibelstellen euch einzublenden. Und jetzt noch die letzte Bibelstelle, nämlich Offenbarung 3, Vers 10. Aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus selbst. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ihr Lieben, hier sehen wir es auch nochmal ganz klar. Der Herr Jesus Christus spricht von der Stunde der Versuchung, die über den gesamten Erdkreis kommen wird. Ihr Lieben, das ist noch nicht geschehen. Hier spricht der Herr Jesus Christus ganz klar von diesem zukünftigen Ereignis, von dieser Stunde der Versuchung, die natürlich nicht nur ein einzelnes Ereignis ist, eine kurze Zeit, sondern eben eine lange Phase. Und er sagt, dass er uns bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Was für eine wunderbare Verheißung. Und schaut mal, gleich im nächsten Vers sagt er, ich komme bald. Vers 11. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Also ganz klar, es geht um die Entrückung und um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich komme bald. So, und jetzt wisst ihr vielleicht, dass es eben Ausleger gibt, die diesen Ausdruck vor der Stunde in Offenbarung 3, Vers 10 anders übersetzen, als wir das tun und auch anders erklären. Sie übersetzen das griechische Wort, das hier steht, und ich sage es euch einfach mal, und ich habe auch gleich noch ein Zitat, das ist das Wort Eck. Sie übersetzen dieses Wort Eck hier mit durch oder hindurch, was theoretisch auch möglich ist. Aber seht ihr, was dann passiert? Seht ihr, was passiert, wenn man diese Übersetzung ändert von vor zu durch oder hindurch? Dann sieht es nämlich so aus, als ob Gläubige durch die Trübsalzeit oder zumindest einen Teil der Trübsalzeit hindurchgehen müssten. Genau dazu möchte ich euch eben ein Zitat nochmal vorlesen. Diesmal aus dem sehr guten Buch über die Entrückung von Tim LaHaye. Und die Bibelstelle, nee, die Seitenstelle, die Seitenangabe unten stimmt nicht. Das ist tatsächlich die Seite 189. Ich glaube, da habe ich einfach vergessen, den Rest der Zahl hinzuschreiben. Also nicht auf Seite 1. Okay, ich lese mal vor. Also, das gemeint ist eben dieses Argument, dass Eck hier anders übersetzt werden sollte. Das verpflichtet uns nun allerdings zu einer genaueren Untersuchung der Präposition des Textes und des Kontextes. Für die Präposition Eck, die über 800 Mal im Neuen Testament vorkommt, finden wir in nur einem einzigen Fall die Bedeutung durch oder hindurch. Eck bedeutet hunderte Male heraus, wie zum Beispiel aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, also hier aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, in Matthäus 2, Vers 15, und zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, nicht durch dein Auge hindurch, nicht wahr? Würde überhaupt keinen Sinn machen. Und dann die letztendliche Feststellung, die ganz wichtig ist hier an diesem Punkt, das gebräuchliche Wort im Griechischen für durch ist dir. Es gibt ein Wort für durch oder hindurch und das ist dir. Hier, wir sind ja weiterhin in Offenbarung 3, Vers 10 oder 11, nee, Vers 10, da bedeutet es vor. Der Herr Jesus Christus wird uns nicht durch die Stunde der Trübsal hindurch retten, sondern vor dieser Stunde der Versuchung. Das ist so eine wunderbare Wahrheit. Denn es ist die größte Rettungsaktion Gottes, die Menschheit je gesehen hat. Der Herr bewahrt uns vor seinem Zorn. Ihr Lieben, diese Tatsache spricht Bände. Sie spricht Bände über unseren Gott und seine Liebe für uns, für seine Kinder, diejenigen, die zu ihm gehören, weil wir Jesus Christus in unser Leben eingeladen haben. Er wird uns bewahren vor der Stunde des Zorns. Gott wird seinen Zorn nicht auf uns ausgießen, über die Welt schon, aber nicht über uns. Er wird vorher die größte Rettungsaktion starten, die wir je erlebt haben, die wir vielleicht erlebt haben. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir zu dieser Generation gehören? Ich habe das, glaube ich, in jeder dieser Predigten, in dieser Miniserie schon gesagt. Wäre das nicht wunderbar? Maranatha, Herr, komm bald. Was die Anwendung für die kommende Entrückung ist, das hatten wir schon mehrfach gesagt. Und ich habe es heute auch erwähnt. Wir sollen einander damit ermutigen und sie soll uns motivieren, ein heiligeres Leben zu führen. Jedes Mal, ich weiß nicht jedes Mal, aber ganz häufig zumindest, wenn von der Entrückung die Rede ist, ist auch gleich die Rede davon, dass wir ein heiliges Leben führen sollen. Und das soll unsere Motivation sein. Wir sollen uns ermutigen und es soll uns motivieren. Aber was ist die Anwendung der Wahrheit über den Tag des Herrn? Eigentlich diese schreckliche Wahrheit, dass es ein Gericht Gottes geben wird. Ich denke, die Anwendung hier für uns ist eine Dringlichkeit. Eine Dringlichkeit, dass wir Menschen davor warnen, dass eine Zeit des Zorns, von Gottes Zorn kommen wird. Und nur, wie ich eben schon gesagt habe, wer zu Jesus Christus gehört, wird davor bewahrt bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen immer wieder und immer weiter unermüdlich von dieser größten Rettungsaktion erzählen. Davor, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Damit wir keine Verdammnis mehr erleiden und damit wir keinen Zorn erleiden, damit unsere Sünden vergeben werden und damit wir eine ewige Heimat haben im Himmel beim Herrn, so wie er es verheißen hat. Und damit bin ich am Ende dieser Predigt. Beten wir noch miteinander. Wunderbarer Vater im Himmel, ich danke dir einfach für deine wunderbare Gnade und für deine Liebe für uns, Vater. Ich danke dir, das wird so deutlich hier in dem, was wir uns angeschaut haben. Du bist ein gerechter Gott und du wirst das Unrecht auf dieser Welt richten. Es wird kommen. Du hast es uns gesagt. Aber du sagst uns auch, was der Ausweg ist. Dein Sohn Jesus Christus, ein Glaube an deinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, werden wir vor dieser Stunde des Zorns, vor dem Gericht bewahrt. Vater, ich danke dir dafür, dass wir das wissen dürfen, dass das letztendlich die Evangeliumsbotschaft ist, die wir weitergeben. Dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir nicht mehr verdammt sind, damit wir keine Verdammnis erleiden und auch nicht deinen Zorn. Vater, und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass wir das immer weiter tragen können. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, die so ungewöhnlich ist und so anders als alles das, was wir bisher erlebt haben und die für uns einfach wirklich ein Signal ist, dass wir in der Endzeit leben. Wir leben mit geliehener Zeit. Vater, hilf uns diese Zeit, diese kostbare, verbleibende Zeit auf die richtige Art und Weise zu nutzen, Vater. Darum bitte ich dich für mich und für unsere ganze Gemeinde, für die ganze Gemeindefamilie. Im Namen deines wunderbaren Sohnes Jesus Christus. Amen.